Radio Dreieckland. Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 1. März 1993.
Ja, hallo hier zum Montagesinfo vom 1. März 1993. Die Telefonnummer im Studio ist wie immer die 31028. Redaktion Christoph Lars, Gustav und Ludwig. Zum Inhalt heute. Zwei Kurzmeldungen wird es am Anfang geben. Einige Beiträge sind nicht zustande gekommen, hätten wir wahrscheinlich auch gar keine Zeit gehabt. Aber folgende vier Schwerpunktbeiträge werden wir heute im Info haben. Einmal wird es gehen, ich kündige das hier jetzt nur ganz kurz an, der Beitrag wird ja als erstes gleich kommen. Es wird einmal gehen zur sogenannten Kingl-Initiative und zu politischen Gefangenen in der BRD. Das ist ein etwas längerer Beitrag. Dann wird es gehen um Widerstand in Freiburg.
Ja, Widerstand gegen die Nazi-Diktatur gab es auch hier in Freiburg. Dazu haben wir eine kleine Darstellung gemacht.
Und was verbirgt sich hinter dem Titel 24 Fragezeichen Männer in Berlin?
Mit einer Plakataktion wollten Berliner Männer die Alltäglichkeit und permanente Präsenz patriarchaler Strukturen aufzeigen. Wir stellen die Aktion kurz vor und sprechen mit einem Akteur.
Und Startbahnprozess in Frankfurt.
Zur Beendigung des Startbahnverfahrens am 26. Februar 1993 vor dem BGH, dem Bundesgerichtshof, und die Reaktion, der Verlauf dieses Prozesses, die Reaktion, die Aktionen der Linken. Ein kritischer Blick und ein kritischer Kommentar.
Ja, und am Ende des Infos wird es auch heute am Montag, wenn ihr es in der Wiederholung hört, Dienstagvormittag, wieder die Veranstaltungshinweise geben. Zum Beispiel drei Volksküchen wird es geben.
Und Ralf sind aktiv in der Roten Flora, einem autonomen Stadtteilzentrum in Hamburg. Sie waren aufgrund eines Staatsschutzkonstruktes von der Staatsanwältin Rotsch von Almelo angeklagt worden, weil sie am 29. Juli 1991 in Penneberg Betonplatten auf Bundesbahngleise gelegt haben sollen. Vier Hamburger Staatsschützer wollen sie dabei beobachtet haben. Vor Gericht hatten sich die Bullen in erhebliche Widersprüche verwickelt und waren offenkundig Falschaussagen überführt worden. Auch hatte sich erwiesen, dass eine damalige Observation rechtswidrig war. Im Januar war die Anklage vollends zusammengebrochen, als Knut und Ralf einen Alibizeugen präsentierten. Der bestätigte, dass die beiden zum Tatzeitpunkt 1000 Meter von dem angeblichen Tatort entfernt gewesen waren. Aufgrund dieses Alibis hatte das Gericht kürzlich einen Freispruch in Aussicht gestellt. Am 56. Verhandlungstag stand das Plädoyer der Staatsanwältin, die auch dafür verantwortlich ist, dass Knut und Ralf ein halbes Jahr im Knast in U-Haft saßen, an. Ihr wurde von den Verteidigerinnen grob rechtswidriges Verhalten vorgeworfen und sie gehört wahrscheinlich zu den letzten Menschen, die den abgesprochenen Aussagen und den manipulierten Aussagen der Staatsschützer noch glauben. Sie plädierte für Freispruch, da das Gericht ihrer Meinung nach die Beweisaufnahme zu früh abgeschlossen hatte und sie so keinen Antrag auf Verurteilung stellen konnte. Während des ganzen Verfahrens wurde immer wieder von Knut und Ralf und der Soli-Gruppe gefordert, alle Hintergründe des Verfahrens aufzudecken, was auch von Staatsanwältin Rotsch von Almelo auch aktiv verhindert wurde. Die Staatsanwaltschaft in Itzehoe erklärte heute gegenüber Radio Dreieckland paradoxerweise
dann auch der Vorwurf an die Kammer, Ihr habt eurer Wahrheitserforschungspflicht nicht genügt. Ihr hättet Dinge, die noch aufgeklärt werden müssen, weiter aufklären müssen. Und daran sieht sie sich durch die Kammer gehindert.
Die grüne GAL-Fraktion der Hamburger Bürgerschaft erklärte, dass sie die Beantragung eines Untersuchungsausschusses zu Rechtsbrüchen bei Polizei und ihrem Staatsschutz plant. Außerdem hätten wir gerne eine Stellungnahme von Knut oder Ralf bzw. der Soli-Gruppe gehabt. Das hat leider nicht mehr geklappt. Das Urteil wird für den, also der Freispruch wird für den 8. März erwartet. Ja, das endgültige Ergebnis werdet ihr dann auch im Info auf Radio Dreieckland erfahren.
Heute Morgen 10.30 Uhr. Stelle zur Gleichberechtigung der Frau. Guten Tag. Ja, guten Morgen. Inforedaktion Radio Dreieckland Freiburg. Ich habe hier vor mir eine Einladung zu einem Pressegespräch für heute Morgen 11 Uhr in den Räumen der Stelle zur Gleichberechtigung der Frau. Ich habe da eine Frage. Ist das ein Versehen, dass für das Pressegespräch die sehr geehrten Damen und Herren eingeladen sind? Nein, warum? Das ist schon richtig. Ja, ich meine, weil es in dem Pressegespräch ja um den internationalen, hier genannten Frauentag am 8. März geht, wo die Stelle eine Infobörse zum Thema Frauen informieren Frauen veranstaltet. Und da liegt es doch nahe, dass auch im Vorfeld nur Frauen zum Pressegespräch geladen sind. Auch in der Infobörse werden sich ja nur für Frauen über 40 verschiedene Frauenorganisationen vorstellen. Ja, aber die Einladung ist schon richtig so. Ich verstehe sie nicht. Die Einladung ging vom Presse- und Informationsamt heraus und der Herr Preger ist auch unser Pressesprecher. Aha, ja, ich denke, wir haben heute keine Redakteurin, die vorbeischauen könnte. Aber Sie können doch einen Beitrag für Frauen schreiben. Na, ich denke nicht, dass das angesagt ist. Ende des Telefongesprächs, Ende des Beitrags. Ohne Bemerkung, wie gerade auf FR1, wo der Moderator über Frauenprojekte informiert sein wollte, Zitat, um ein Frauenbewusstsein erlangen zu können. Zitat Ende, Beitrag, Ende, endgültig.
It's right, Roxanne.
Ihr hört das Tagesinfo vom 1. März 1993.
Als der einstmalige Justizminister der BRD Kinkel Anfang 92 einige Worte entließ, die bei wohlwollender Interpretation als Ankündigung einer Entlassung von einigen politischen Gefangenen angesehen werden konnten, wurde dies von vielen als Kinkel-Initiative, als eine lang erhoffte oder geforderte Aktion von Seiten dieses Staates betrachtet. Auch die RAF schrieb in ihrer Reaktion vom April, Zitat, Kinkel... habe das erstmal von staatlicher Seite offen gemacht, dass es Fraktionen im Apparat gibt, die begriffen haben, dass sie Widerstand und gesellschaftliche Widersprüche nicht mit polizeilich-militärischen Mitteln in den Griff kriegen. Zitat Ende. Die Realität des letzten Jahres weist eher auf eine Kinkelpause oder auf eine zum Beispiel von Oliver Tollmein in der Märzausgabe der Zeitschrift konkret für möglich gehaltene, Zitat, geschickte Intervention eines ehemaligen Geheimdienstchefs hin. Getan hat sich jedenfalls seither nichts bis wenig. Der öffentliche Druck konnte aufgrund seiner Geringfügigkeit Entlassungen oder Zusammenlegungen von Gefangenen nicht erwirken. Entlassungsanträge nach § 57 Strafgesetzbuch wurden prinzipiell abgelehnt. Entlassungen erfolgten nur dann, wenn sie sowieso angesagt waren, nicht aufgrund einer staatlichen politischen Intervention. Michi Dietiger, Ali Janssen und Bernhard Rosenköter zum Beispiel, seit ca. 5 Jahren im Knast, zuletzt wohl in Schwalbenstadt, schrieben im Juni 92 als Gefangene aus dem antiimperialistischen Widerstand:
Es ist diese unversöhnlich kompromisslose und kämpferisch konsequente Haltung, die die Ausstrahlung des Kampfes der RAF und die Bedeutung des Kampfes der Gefangenen bewirkt hat. Auch über politische Widersprüche hinweg hat diese Konsequenz, das einmal als richtig und notwendig Erkannte nicht nur zu benennen, sondern auch praktisch umzusetzen, bis heute für viele eine aufrüttelnde und mobilisierende Wirkung. Gerade diese Ausstrahlung zu brechen, war Ziel der Anfang des Jahres lancierten Kinkel-Initiative. Ihr Kalkül ist es, die politische Bedeutung des Kampfes der Gefangenen auszulöschen. Dagegen kann die wirkliche Freilassung aller politischen Gefangenen nach wie vor nur von einer starken Bewegung erkämpft werden.
Soweit Michi Dietiger, Ali Janssen und Bernhard Rosenköter im Juni 92. Auch bei ihnen war eine Entlassung überfällig. Sonntagabend nun im Knastfunk von RDL.
Zwei Genossen sind aus dem Knast entlassen worden am Freitag. Und zwar der Michael Dietiger und der Bernhard Rosenkötter haben jetzt beide jeweils 5 Jahre abgesessen, sind damals verurteilt worden 1988. Ihnen wurde damals vorgeworfen, den Brandanschlag auf eine Renault-Niederlassung in Hessen. Sie wurden weiterhin angeklagt wegen Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, die sich für den Kommunismus nennen sollte, und der Unterstützung der Roten Armee-Fraktion. Die beiden sind also am Freitag entlassen worden. Sie haben sich auch während der Zeit, wo sie im Knast waren, nicht einschüchtern lassen, haben verschiedene Diskussionen und Auseinandersetzungen mit verschiedenen Papieren vorangetrieben, haben sich in die Auseinandersetzung reingestellt, haben Positionen bezogen, auch unter anderem zu dem Konflikt, der hier im Radio mal eine Zeit lang ziemlich hoch herging, zum Thema Antisemitismus in der Linken, Positionen bezogen zu Palästina, zu Kurdistan, haben sich insgesamt die ganze Zeit, wo sie gefangen waren, sehr solidarisch verhalten. Jetzt ist noch der mit ihnen verurteilte Ali Janssen ist drin, der hat damals 6 Jahre eingefangen. Ali Janssen ist schwer krank, hat unter anderem Asthma, gehört eigentlich zu den Gefangenen, die schon lange haftunfähig sind und schon lange raus müssen. Der hatte auch vorher schon mal eine längere Haftstrafe, größtenteils in Total-ISO hinter sich von, ich glaube, 10,5 Jahren. Die Geschichte damals kann man eigentlich nur in dem Zusammenhang sehen, dass es eine Zeit war, wir erinnern uns, wo der Staat also massenhaft verfolgt, kriminalisiert und verurteilt hat. Unter anderem Ingrid Strobel fiel in den Zeitraum, die Startbahnprozesse fielen in den Zeitraum. Ulla Penselin, Fritz Storin in Hamburg, Wolli und Janin in München und verschiedene andere Leute. Und genau in der Zeit, wo eigentlich der Staat mittels 129a und anderen Paragraphen versucht hat, die Linke zu zerstören, meiner Meinung nach, also ähnlich hart wie eigentlich parallel zu sehen 1977. Die drei haben damals in ihrem Prozess eine relativ umfangreiche Erklärung abgegeben, dass sie sich sehr wohl solidarisieren mit der Forderung nach Zusammenlegung, dass sie sich auch darauf beziehen, zu der Zeit gab es einen Hungerstreik in Frankreich von 4 Leuten außer Aktion direkt, dass sie, und da kann ich mich Ihnen nur anschließen, Isolation als das bezeichnen, was es ist, als Folter, dass sie ganz klar sagen, dieser Staat hier in der B wird gefoltert, das ist ein Folterstaat. Und dass sie sich auch solidarisiert haben mit den Kämpfen um Zusammenlegung und Freilassung für alle haftunfähigen Forderungen, denen sich, glaube ich, auch Radio Dreieckland erstmal so anschließen kann. Gut, das als gute Nachricht. Ich freue mich, dass da wieder Genossen draußen sind. Auch diese gute Nachricht hat einen Haken. 2 sind draußen. Zigtausend, die dringend raus müssen, sind noch drin. Wir können uns also nicht aufs Sofa legen und sagen, alles gebongt, alles gegessen. Es wird keine Ruhe in den Knästen geben, bis nicht der letzte Mensch da draußen ist.
Ja, soweit eben diese Meldung vom Knastfunk von gestern Abend. Ein jetzt beabsichtigtes Gespräch mit Bernhard Rosenköter kam leider nicht zustande. Die Anzahl, die gerade zu hören waren von politischen Gefangenen, bezog sich ja wohl nicht mindestens, aber auf die ganze Welt. Wie erging und ergeht es nun anderen politischen Gefangenen in der BRD?
Claudia Wannersdorf, Thomas Töne und auch Günther Sonnenberg sind seit Frühjahr raus. Das Gefangenenkollektiv aus Lübeck war zur besten Sendezeit im Fernsehen. Irmgard Möller wurde als erste Gefangene aus der RAF nach 17 Jahren vom Spiegel interviewt. Konkret veröffentlichte ein mehrstündiges Gespräch mit den Zellergefangenen, mit Karl-Heinz Delvo, mit Knut Volkerts, mit Lutz Taufer. Doch die Kinkel-Initiative ist mehr als fragwürdig. Dass für Karl-Heinz Delvo, Hanna Grabbe und Lutz Taufer alle seit April 1975 wegen der Besetzung der deutschen Botschaft in Stockholm in Haft und zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Das für diese drei zuständige Oberlandesgericht Düsseldorf hatte ursprünglich beabsichtigt, zunächst die Gefangenen anzuhören, dann über die Schuldschwere zu entscheiden und anschließend das vom Gesetz vorgesehene Prognosegutachten einzuholen. Nachdem die Gefangenen in ihrem Entlassungsantrag mitgeteilt hatten, als Prognosegutachten komme nur ein sozialwissenschaftlich orientiertes in Betracht. Sie seien aber nicht bereit, sich psychiatrisch untersuchen zu lassen, hat das OLG, das Oberlandesgericht Düsseldorf, beschlossen, erst ein psychiatrisches Gutachten einzuholen und den drei Gefangenen mitgeteilt, sie müssten mit der Ablehnung ihrer Entlassungsanträge rechnen, wenn sie an ihrer psychiatrischen Begutachtung nicht mitwirkten. Gleichzeitig wurden die angesetzten Anhörungstermine im Dezember 1992 aufgehoben. Dazu meinen 4 Anwälte und Anwältinnen der Gefangenen: Das Vorgehen der Oberlandesgerichte Hamburg und Düsseldorf macht deutlich, unsere Mandantinnen und Mandanten sollen auch nach 15 bzw. bald 19 Jahren noch nicht entlassen werden. Die Frankfurter Gruppe Kein Frieden schreibt über die momentane Praxis des Justizapparates und der politischen Instanzen Folgendes: Im Einzelfall zu prüfen ist Gesinnungsprüfung als Vorbedingung mit der Absicht, an jeder und jedem einzelnen Gefangenen einen Sieg zu demonstrieren. Damit das funktioniert, wurden gleichzeitig die Verfahren gegen die sogenannten Unverbesserlichen vorangetrieben. Die Regierung pokerte und ihre in den Medien vorgeschickten Interpreten der RAF-Erklärung und der ersten Äußerungen der Gefangenen zeigten mit dem Daumen nach unten. Das reicht nicht. Von der Gewaltabsage bis zum Bedauern über die Opfer des Terrorismus sollte den Gefangenen die scheinbar entscheidenden Sätze abgerungen werden. Noch immer hat das für diesen Staat nach jahrzehntelanger Schikane, Isolationsfolter und Todesschusspolitik einen hohen politischen Wert.
Und wenn jetzt die Richter ankommen und die Juristen und plötzlich fällt ihnen die Unabhängigkeit der Justiz ein und die Einzelfallprüfung nicht, also da kann ich wirklich nur lachen.
Nach aller Erfahrung, nach 20 Jahren Staatsschutzjustiz, die alle nach politischen Maßgaben gehandelt haben, auch dafür eingesetzt wurden, sind wir eigentlich optimistisch, dass dafür auch eine praktische Lösung gefunden werden kann, wenn man einen politischen Willen hat. Und der Weg ist dann zweitrangig. Wenn man also wirklich eine Zäsur ziehen will zu diesen ganzen zwei Jahrzehnten, dann ist einiges möglich.
Dies erklärten die Zeller Gefangenen Ende 92 in einem Gespräch mit dem NDR. Doch mit dem politischen Willen der Herrschenden scheint es nicht so weit bestellt zu sein. Die Freilassung von Hanna Grabe, Lutz Taufer und Karl-Heinz Delvo wurde abgelehnt. Warum die drei in Haft sind, blicken wir zurück. Am 24. April 1975 besetzte das Kommando Holger Mainz, der RAF, bestehend aus Karl-Heinz Delvo, Siegfried Hausner, Hanna Grabe, Bernd Rössner, Lutz Taufer und Ulrich Wessel, die bundesdeutsche Botschaft in Stockholm und nahm eine Reihe von Botschaftsangehörigen, darunter den Botschafter, als Geisel. Sie verlangten die Freilassung von 26 politischen Gefangenen aus bundesdeutschen Gefängnissen. Im Verlauf der Aktion erschossen sie drei Geiseln. Bei einer von den Gefangenen mit Sicherheit nicht ausgelösten Sprengung des Botschaftsgebäudes erlitt Ulrich Wessel tödliche Verletzungen, an denen er kurze Zeit später in einer Stockholmer Klinik starb. Siegfried Hausner erlitt Verbrennungen in einem Umfang, die bei fachklinischer Behandlung nicht lebensbedrohlich gewesen wären. Außenminister Genscher jedoch setzte bei der schwedischen Regierung die Auslieferung Siegfrieds durch. Aus der Stockholmer Fachklinik wurde er gegen den Willen der behandelten Ärzte in die einfache Krankenstation des Stammheim-Gefängnisses verlegt. Als der Krankheitsprozess bei Siegfried eines Nachts sich krisenhaft entwickelte, war außer einem Sanitäter kein medizinisches Personal erreichbar. Als nach fast einer Stunde der Notarzt aus der Stuttgarter Innenstadt zu dem abgelegenen Gefängnis gekommen war, war Siegfried bereits tot. Die Bundesanwaltschaft hatte darüber hinaus die Benachrichtigung des von Siegfried verlangten Rechtsanwaltes verzögert. Die überlebenden vier sind seit 17 Jahren im Knast, die meiste Zeit davon in Isolation und in Hochsicherheitstrakten.
Hat die Situation erleichtert, aber man muss dazu sagen, es gab keine Veränderung hier in Celle, die wir nicht mit Hungerstreiks erkämpfen mussten. Und am Anfang ist es ganz anders gewesen. Ich bin 1978 nach Celle gekommen. Ich kam nach Celle von Köln mit der Bestimmung, dass ich in den Normalvollzug kommen soll, und ich kam dann in den Hochsicherheitstrakt, und hier war ich so isoliert wie noch nie zuvor. Mit mir kamen gleichzeitig zwei andere Gefangene, die ich nicht kannte, die habe ich monatelang nicht gesehen, nicht gehört, mit niemand gesprochen. Ich bin in eine Zelle reingekommen, die ist hermetisch von der Außenwelt abgeschottet gewesen. Das hat 2,5 Jahre gedauert, die Fenster waren dicht. Es sind Panzerglasfenster, sie sind geräuschisoliert. Es gibt von der Anstalt eine Stellungnahme, wo drin steht, dass die Türen schallisolierend sind, schalldicht gemacht wurden. Das war erstmal die Ausgangsbedingung, und das hat 5 Monate gedauert. In dieser Zeit haben die Gefangenen, die damals hier waren, 2 Hungerstreiks gemacht, und nach 5 Monaten kamen wir dann für den Hofgang und abends zum Aufschluss zusammen. Ja. Hofgang, muss man dazu sagen, ist in einem kleinen Trakthof abgehalten worden. Da konnte man 18 Meter an einer Wand entlang gehen und 4 Schritte zur Seite tun. Und in diesem Hof waren wir auch 2,5 Jahre reduziert. Über den Hof war ein Tarnnetz von der Bundeswehr gespannt. Das sind so die äußeren Bedingungen. Kamera überwacht alles, ja. Mikrofone im Flur. Und das sind so die äußeren Bedingungen. Als ich kam, und ich kam an einem Freitag und habe dann den Menschen, zu denen ich Kontakt hatte, die mich besucht haben und mit denen ich geschrieben habe, denen habe ich daraufhin die Adressensänderung mitgeteilt. Und ich gab dann morgens am Montag gab ich die Post raus. Morgens und mittags wurde ich vom damaligen Traktleiter geholt. Und dann wurde mir eröffnet, alle, mit denen ich bisher Kontakt hatte, mit denen habe ich ab sofort Kontaktverbot, das heißt Schreibverbot, Besuchsverbot. Und ich bin da praktisch auf null reduziert worden. Ich hatte niemand mehr. Darunter ist sogar meine Mutter gefallen am Anfang. Die war auch verboten. Ja, die haben sich das hier so gedacht, dass wir in eine Situation kommen, wo wir überhaupt keinen sozialen Kontakt mehr haben.
Das Prinzip war Einzelisolation.
Es gab keine Gespräche. Ich habe einmal im Monat eine Stunde Besuch, die musste ich mir dann neue Besucher ranholen. Dann hatte ich einmal im Monat eine Stunde Besuch hinter Trennscheibe, überwacht von zwei Bediensteten vom Landeskriminalamt und einem von der Anstalt, das heißt, die wurden mitgeschrieben. Die Besucher mussten, bevor sie reinkamen, an der Pforte einen Zettel unterschreiben mit lauter Themen verboten, über was man nicht reden darf. Und das heißt, es blieb eigentlich gar nichts mehr übrig. Und das war die einzige Stunde, wo ich sprechen konnte. Und wenn ich mich zurückerinnere, ich habe auch die Sprache verloren damals. Ja. Die Stimmbänder bilden sich irgendwie zurück. Das Verhältnis zu den Bediensteten ist so gewesen, es gab da nie einen Ton. Wenn wir was gewollt haben, haben wir einen Zettel rausgegeben. Oder wenn wir sie gesehen haben bei der Essensausgabe, da haben wir mit Handzeichen gezeigt, was wir haben wollten, und danach ist die Tür dicht gewesen. Dieser Zustand hat 2,5 Jahre gedauert und der wurde erst aufgebrochen durch den Hungerstreik 1981. Dann haben wir
Lutz Taufer schreibt in seinem Artikel Gedanken gegen die Mauer, ein Artikel, der in dem Buch Otreanuel, Die Linke zwischen den Welten, veröffentlicht wurde, folgendes. Seit 17 Jahren bin ich im Knast, wie alle Gefangene aus Raff und Widerstand, die meiste Zeit davon in Isolation. Der Knast ist und war für die meisten von uns außergewöhnlich hart, aber bewusst durchkämpft und durchlebt war er auch ein Training. Wir haben Erfahrungen und Einsichten über und in uns selbst, über unsere sozialen Talente und Defektzustände, über und in die Macht, ihre Logik und Mentalität, ihre Schwächen und Stärken gesammelt, die uns anderswo entgangen wären, denen wir uns anderswo vermutlich entzogen hätten. Gelegenheit dazu bietet das System der Bundesrepublik zuhauf. Wir hatten die soziale Isolation, entsensorische Deprivation, die Vergewaltigung, der Zwangsernährung, die Hochsicherheitstrakte und Kontaktsperren nicht gesucht, aber wir sind auch nicht ausgewichen. Es hätte dazu nur einen Weg gegeben, den Verrat, den Kotau vor der Macht. Wir haben viel gelernt. Marx schildert irgendwo den Steinzeitmenschen, der lernt, sich in einer ihm völlig feindlichen Umwelt zu behaupten. Und in diesem Überlebenskampf entwickelt er Kulturtechnik, Sprache etwa. Weil die Fähigkeit, sich in der Gruppe zu organisieren, über Leben und Tod entscheidet. Ich will bescheiden bleiben. Aber in deutschen Gefängnissen sitzen ein paar Dutzend Menschen, die viele, viele Jahre Wissen und Erfahrung über die Verhältnisse akkumuliert haben, in denen wir leben, die zu akkumulieren, in unseren Breitengraden nur sie die Chance, in Anführungszeichen, hatten. Sie sitzen 15 Jahre, 17 Jahre, 20 Jahre im Gefängnis. Freunde haben in Uruguay die Erfahrung gemacht, dass die Menschen bei der Nennung dieser Haftdauer an einem Übersetzungsfehler glauben. Es wird Zeit, dass wir rauskommen.
In den aktuellen Verfahren auf Strafaussetzung lebenslanger Freiheitsstrafen nach mehr als 15 Jahren Knast sind also die Anträge von Hanna Krabbe, Lutz Taufer, Karl-Heinz Delvo und Christine Kubi abgelehnt worden. Ihre Chancen, in absehbarer Zeit entlassen zu werden, stehen äußerst schlecht. Auch für die am längsten inhaftierte Irmgard Möller, die auch in Lübeck einsitzt, gibt es keine zuverlässigen Anzeichen für ein bald zur Freilassung führendes Verfahren. In den Verfahren, die jetzt verhandelt werden, soll durch Psychiatrisierung erreicht werden, dass die Häftlinge im Knast bleiben. Gefangene sollen durch den Staatsschutz psychiatrisch untersucht werden, um festzustellen, Zitat OLG Düsseldorf in Bezug auf Hanna Krabbe, ob keine Gefahr mehr besteht, dass die durch die Tat zutage getretene Gefährlichkeit der Verurteilten fortbesteht. Zitat Ende. Dass dies auch anderen Gefangenen so ergehen soll, ist nachzulesen in der neuesten Ausgabe der in diesem Beitrag bereits erwähnten Zeitschrift.
Ihr hört das Tagesinfo vom 1. März 1993.
Am 22. Februar, das war der vergangene Montag, war der 50. Jahrestag der Hinrichtung der Geschwister Scholl. Der Widerstand der Geschwister Scholl in der Gruppe Weiße Rose ist allgemein bekannt. Weniger bekannt ist dagegen anderer organisierter Widerstand gegen die Nazi-Diktatur. Die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, VVN aus Freiburg, haben ein Buch herausgegeben, in dem sie Verfolgung, Widerstand und Neubeginn in Freiburg von 1933 bis 1945 dokumentieren. Mithilfe dieses Buches will ich anhand von ein paar Beispielen darstellen, wie Widerstand in Freiburg stattgefunden hat. Mit der Machtübertragung an Hitler und dem darauf folgenden Terror gegenüber linken Gruppen mussten diese in der Illegalität weiterarbeiten. In Freiburg arbeitete eine fünfköpfige Gruppe, drei Kommunisten, ein Mitglied der Roten Hilfe und ein Parteiloser. Sie hatten die Aufgabe übernommen, Druckschriften aus der Schweiz für Freiburg und weitere Städte in Deutschland wie Stuttgart, München und Berlin zu organisieren. Die Gruppe war eingebunden in ein weit verzweigtes Transportsystem von vielen Antifaschisten, das bis zum Kriegsende aufrechterhalten wurde. Zur Koordination der illegalen Arbeit wurden in Basel eine Leitung der KP und des KJVD gebildet. Die Freiburger Gruppe nahm schon bald nach Hitlers Machtantritt 1933, wie viele andere auch, ihre Arbeit auf.
Die politischen Materialien wurden an Mitglieder der verbotenen kommunistischen Partei, an Gesinnungsfreunde, an Menschen, die Hitlergegner waren, verkauft und verteilt. Aber auch in Briefkästen gesteckt und an Stellen angeklebt oder angeschlagen, wo sie für ein breites Publikum gut lesbar waren, wie zum Beispiel in Wartehallen oder Stationshäuschen von Bahn, Bus und Straßenbahn. Es war wichtig, dass einer möglichst großen Zahl von Menschen die Inhalte zur Kenntnis gebracht wurden. Der Inhalt der Druckschriften war für die Art der Verbreitung maßgebend. Die Gruppe hatte auch übernommen, Koffer mit Druckschriften in Lörrach bei einer Anlaufadresse abzuholen und in Freiburg zu deponieren, bis diese von Kontaktleuten aus Stuttgart abgeholt würden. Kein Mitglied der Gruppe kannte die Mitglieder der anderen Gruppe. Jeder Anlauf, jede Übergabe erfolgte nur durch Losungswort. So war sichergestellt, dass kein Name preisgegeben und erpresst werden konnte.
Es waren schätzungsweise 8 bis 10 Gruppen in Freiburg tätig. So auch die Brigade Karl Liebknecht, die sich aus SPD-Mitgliedern oder der SPD nahestehenden Menschen zusammensetzte. Auf einem gemeinsamen Flugblatt forderten die Rote Hilfe, die SPD, die KPD, der KJP und der Rote Schutzbund Brigade Karl Liebknecht aus Mittel- und Oberbaden, Zitat, erstens, gemeinsame Organisierung des Widerstandes gegen den Lohnraub und jegliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in den Betrieben. Organisierung des Kampfes für Lohnerhöhung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Zweitens, Wiederaufbau der freien Gewerkschaften auf der Grundlage des unversöhnlichen Klassenkampfes.
Viertens, Organisierung des Massenwiderstandes gegen die faschistischen Kriegsvorbereitungen, vor allem des Kampfes gegen die militärischen Massenrekrutierungen. Verstärkung der revolutionären Arbeit, insbesondere auch in den Rüstungsbetrieben. Revolutionär-antimilitaristische Arbeit unter den bewaffneten Formationen der Bourgeoisie. Oppositionsarbeit in der SA, HJ und Arbeitsdienst. Sechstens, Zusammenfassung der klassenbewussten Arbeiter in Betrieb und Wohngebiet zu einem proletarischen Massenselbstschutz zur Abwehr des faschistischen Terrors. Aufbau einer einheitlichen revolutionären Wehrorganisation als eines Kaders der künftigen Roten Garden zum Sturz der Bourgeoisie.
Siebtens. Aktive Unterstützung des Kampfes der proletarischen Jugend in ihrer Oppositionsarbeit in Hitlerjugend und Arbeitsdienst. Achtens. Gemeinsame Unterstützung der Opfer des antifaschistischen Kampfes durch das Solidaritätswerk der Roten Hilfe. Tatkräftiger Kampf für die Befreiung von Thälmann, Wierendorf und allen Gefangenen des Faschismus. Zitat Ende. Dies waren Auszüge aus einem Flugblatt vom Januar 1935. Für wie gefährlich diese Inhalte eingeschätzt wurden, zeigt ein Kommentar der Gestapo zu dem Flugblatt. Zitat:
Die Nahtziele der illegalen Wühlarbeit des gesamten Marxismus sind in dem Flugblatt in nahezu klassischer Prägnanz und Vollständigkeit aufgeführt. Für die Gegenarbeit ist es besonders wichtig, die hauptsächlichsten Ansatzpunkte des Marxismus, nämlich Unzufriedenheit in der Arbeiterschaft, Industriesabotage, Werbearbeit in den Arbeiterwohnvierteln und nationalen Verbänden und wirtschaftliche Hilfe durch die Zuwendung der Roten Hilfe zu kennen.
Zitat Ende. Es gab aber auch unorganisierten, alltäglichen Widerstand. Immer wieder einmal war zu erfahren, dass über Nacht Anti-Hitler-Parolen auf die Straße oder an Häuserwände gemalt waren. Sie wurden sofort entfernt, der Vorgang wurde in der Presse nicht erwähnt. Angeschlagene Nazi-Plakate wurden oft mit Farbe überpinselt oder der Aufdruck mit Farbe umgetextet, wie zum Beispiel
Räder müssen rollen für den Sieg.
Dieser Text war mit schwarzer Farbe durchgestrichen und darunter stand
Schluss mit dem Krieg oder Köpfe werden rollen nach dem Krieg.
Eine besonders mutige Tat des aktiven Widerstandes war das Verhalten der Kommunistin Carola Kistner aus der Unterviere aus Freiburg. Sie bewohnte während des Krieges mit ihrer Familie eine Waldarbeiterhütte im Schauinslandgebiet. In dieser Hütte verbarg sie über längere Zeit bis zum Kriegsende den Freiburger Mathematikprofessor Paul Salomon, der als Jude nur auf diese Art seinem sicheren Tod in einem KZ entgehen konnte. Carola Kistner hat nicht nur diesen Mann vor den Nazis versteckt, sondern etliche Jungen, die zum Volkssturm eingezogen, sich in Richtung Heimat absetzten, nach Auslegung der Nazis desertierten, im Heuschober versteckt, um sie den Fahndungen der Feldpolizei zu entziehen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 1. März 1993. Just can't convince myself.
Eines Morgens, so gegen Ende Mai 92, rieben sich einige Bewohnerinnen eines Berliner Kiezes verwundert die Augen. Über Nacht waren an 24 Stellen große Fragezeichen aufgetaucht, schwarz auf gelb. Aber was in Frage gestellt werden sollte, wurde genauso wenig erläutert wie die Eigenart, dass nur an diesen 24 Stellen gefragezeigt worden war. Gab es eine Erklärung, eine Art gelben Faden?
Eine Woche später stifteten die unbekannten Zeichenfrage erneut Verwirrung. An denselben 24 Stellen hing jetzt die Frage zum Zeichen. Gewalt gegen Frauen? Fragezeichen. Im Kreis des Zeichens befand sich ein Straßenplan des Kiezes mit den eingezeichneten 24 Stellen. Eine Woche später wurden weitere Fragen beantwortet. Es erschienen Plakate mit Texten bzw. gesprühte Anmerkungen zu den jeweils in Frage gestellten Objekten.
In den Texten wurde ein Schwerpunkt auf Verhaltensweisen von Männern gelegt, und zwar in erster Linie als Täter und Nutznießer patriarchaler Gewalt, als Gewalt vor allem gegen Frauen. Die sogenannte 24-Fragezeichen-Aktion einiger Berliner Männer gegen Sexismus und Männergewalt erregte einiges Aufsehen. Kommt es doch selten genug vor, dass Männer ihre Rolle im herrschenden patriarchalen System problematisieren? Noch seltener, dass sie aktiv werden. Jens, ein Akteur dieser Aktion, erläutert im Folgenden Ablauf und Ziel.
Ja, wir haben eine 4-Phasen-Aktion gemacht, dass wir an 24 Punkten in diesem Kiez 24 Punkte uns rausgesucht haben, an denen wir aufzeigen wollten, dass dieses Geschlechterverhältnis alltäglich ist, oder das Gewaltverhältnis. Mhm. Und haben in der ersten Phase, in der ersten Woche, ein Fragezeichen an diese Punkte geklebt. Das waren, also ein paar Punkte aufzuzählen, das war eine Kirche, das waren Schulen, das waren Kinderspielplätze, das war ein Reisebüro, das war eine Kneipe, die Jedermann heißt. Und in der zweiten Woche haben wir ein zweites Plakat daneben geklebt, sofern das erste noch da war. Und da stand dann Gewalt gegen Frauen, Fragezeichen drauf. In der dritten Woche haben wir dann nicht an alle 24 Punkte, aber ich weiß nicht, so an 10, 15 Punkten einen inhaltlichen Plakattext dazugeklebt, warum wir glauben, dass der ausgesuchte Ort von uns was mit Gewalt gegen Frauen zu tun hat oder mit Männergewalt. Mhm. Und in der vierten Phase haben wir dann an einigen Punkten mehr so Aufforderungen geklebt oder gesprüht. Mhm.
Thematisiert wurde an der Grundschule die Herausbildung typischer patriarchaler Jungen- und Mädchenrollen.
An den Oberschulen ging es um die Nachfolgeinstitution Bundeswehr und ihre Rolle als Sozialisationsinstanz für soldatische Männer.
An einer nach Turnvater Jahn benannten Oberschule um den Zusammenhang gestählte Körper, Nation, Männergewalt, Krieg.
An einer Marlboro-Reklame um die patriarchale Ideologie der Unabhängigkeit im Sinne der weit verbreiteten sozialen Verantwortungslosigkeit von Lonesome Cowboys.
Bei einer Kirche um die christliche Geschlechtermoral als Gewalt gegen Frauen.
Bei der Kneipe Zweiter Frühling um die Angst vor Homosexualität, die der normale Mann so mit sich rumschleppt und oft genug per Gewalt gegen alles Unmenschliche wieder loszuwerden versucht.
Bei einer Videopartnervermittlung und der Kneipe Standesamt ging es um die Ehe und das Glück zu zweit als heterosexueller, zwanghafter und zu Gewalt gegen Frauen führender Norm.
Bei der Bar Mr. X um Vergewaltiger sind nicht Mr. X, sondern oft gute Bekannte, und bei den Sexshops um die gewalttätigen Sexualitätsvorstellungen von Männern.
Mit der Aktion sollte die Alltäglichkeit und permanente Präsenz patriarchaler Strukturen aufgezeigt werden, und zwar in einer Form, die auch bei sogenannten ganz normalen Männern den Blick dafür öffnet. In der selbstkritischen Rückschau war aber gerade dies Kritikpunkt. Reaktionen von Männern aus dem Kiez wurden kaum bekannt. Die plakatierten Texte waren oft kaum dazu geeignet, sogenannte normale Männer anzusprechen, da sie zu abstrakt ausfielen. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Opferzuschreibung von Frauen.
Was ich im Nachhinein wahrscheinlich anders machen würde, wäre dieses zweite Plakat, wo Gewalt gegen Frauen wo wir Gewalt gegen Frauen draufgeschrieben haben, dass das so eine Opferzuschreibung von Frauen ist, oder die wir dann in großer Anzahl da hingeklebt haben und nochmal so dieses Frauen sind Opfer nochmal so deutlich nach außen gezeigt hat oder so, wo ich denke, dass das ja so auch nicht stimmt. Und wo ich dann denke, dass durch die zweite Phase dann vielleicht eher Männergewalt Fragezeichen gemacht hätte.
Uns als Gruppe ging und geht es mit der Aktion nach wie vor gut, schreiben die Berliner Männer in einem Reader zur Plakataktion, der auch im Strandcafé in der Adlerstraße 12 in Freiburg ausliegt. Trotz einiger Kritik an der Aktion finde ich persönlich den Dreisatz, den die Gruppe verfolgt, gemeinsame persönliche Veränderung, theoretische Auseinandersetzung und ab und zu öffentliche politische Aktion gut. Wenn ihr mehr über die 24-Fragezeichen-Aktion erfahren wollt, dann schaltet doch am kommenden Donnerstag um 16 Uhr die Sendung des Freiburger Männercafés ein. Zum einen geht es dort um diese Aktion, zum anderen wird dort auch nochmal genauer auf das Thema Patriarchat, der blinde Fleck der Männer, eingegangen. Abschließend nochmal ein paar aufmunternde Worte von Jens aus Berlin, einem der Akteure.
Ich kenne halt aus vielen Aktionen oder aus vielen Überlegungen zu Aktionen, die man dann letztendlich nicht gemacht hat, weil man Angst gehabt hat, es falsch zu machen oder nicht absolut korrekt die Aktion zu vermitteln oder dass die Aktion nicht absolut politisch korrekt dann passiert. Und also ich finde, dass man Aktionen auch machen kann, wenn man ein Stück weit eher, wenn man zweifelt. Und dann halt offen sein sollte für die Kritik danach. So. Aber wenn du nie handelst, dann merkst du deine Fehler auch nicht mehr. Und,
Ja, das mag motivierend gewesen sein. Die Tonqualität war etwas schlecht.
Ihr hört das Tagesinfo vom 1. März 1993.
What I don't do is none of your business.
Yeah. meint. Es muss stets hell für Gottes Auge sein. Es muss stets hell für Gottes Auge sein. Es muss stets hell für Gottes Auge sein. Es muss stets hell für Gottes Auge sein.